Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben eine Predigtreihe zu dem alttestamentlichen Buch Nehemia. Wir haben viele Parallelen festgestellt zur Gemeinde, auch zu unserem Leben, worum es in diesem Buch geht. Es geht um Aufbau einer zerstörten Stadt, ihrer Mauern. Wir haben viele Parallelen gezogen. Wir hatten auch gehört, dass Widerstand sofort da ist und sich regt, wo an Gottes Reich gebaut wird. Denn Jerusalem ist ja ein Sinnbild, nicht? Damals örtlich, Hauptstadt und religiöses Zentrum für das Volk. Aber dann im Neuen Testament wird zunehmend Jerusalem ja klar zu einem Sinnbild. Das himmlische Jerusalem, es ist das Reich Gottes, an dem wir alle bauen, wenn wir denn Christen sind und uns einbringen. Und da kommen äußere Angriffe. Kann man schön lesen, haben wir letzte Woche von gehört. Es kommt aber auch von innen Angriffe, Entmutigung, diese Größe der Aufgabe, die eigene Kraftlosigkeit, die man oft sieht. Und dann sagt man, wir schaffen das nicht. Und wir hatten letzte Mal gehört, wie Nehemia den Blick der Leute wieder empor zu Gott lenkt. Wie er sagt, die Feinde sind ja zu fürchten, das Volk fürchtet. Ne? Furchtbar, diese Angriffe, die da kommen von allen Seiten, wie sie sich zusammenrotten. Und Nehemia sagt, Gott ist furchtbar. Schaut auf zu dem furchtbaren Gott. Er kann Dinge tun, die unvorstellbar sind. Unterbrachte er die Stimme der Entmutigung und der Lähmung zum Schweigen und das Werk schreitet voran. Die Mauern wachsen empor. Aber während die Mauern empor wuchsen, regte sich jetzt im Inneren des Volkes ein anderes Problem, ein neues Problem. Und zwar war da im Volk eine tickende Zeitbombe. Und auch die werde ich natürlich auslegen auf unser Leben, unsere Gemeinde. Immer wenn irgendwo etwas geistlich vorangeht und man sich freuen könnte, dann tickt aber auch schon eine Zeitbombe, die jederzeit hochgehen kann. Ich lese aus Nehemia 5, die Verse 1 bis 14. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter mussten wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser mussten wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerszeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um die Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch und Blut. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Aber siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren. Also sie haben Leute aus dem Volk, aus der Gefangenschaft gekauft, nicht gegen Geld. Das macht übrigens das jüdische Volk heute noch. Aus Russland, aus vielen Ländern, wo die in Bedrückung leben, werden sie gegen Geld gekauft, dass die Ausreisen alles ermöglicht wird, ne, dass sie nach Israel kommen. Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes leben, um des Hohnes der Heiden willen, die unsere Feinde sind? Ich und mein Haus haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker und Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben. Wir wollen nichts von ihnen fordern, so wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Und ich schüttelte auch mein Gewand aus und sprach: So schüttele Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dieses Wort nicht hält. Er sei ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn, und das Volk tat so. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was wird uns hier berichtet? Etwas ganz Alltägliches. Wir haben ja eine solche Ungleichheit in der Welt. Wir haben das natürlich in unserem Land nicht, dass man Menschen verkauft, damit sie Sklaven sind. Aber wir haben im weltweiten Vergleich natürlich genau das. Wir haben Schuldknechtschaften, wir haben Sklavenarbeit, wir haben ein unfassbares Gefälle. Wir haben all das im Leib Christi. Wir können ja nicht nur auf unsere Ortsgemeinde schauen und sagen, hier sind einigermaßen alle gleich. Sondern ich bin ganz gewiss, dass Gott fordern wird von einem jeden, wie wir mit unserem Besitz verfahren sind. Und da wissen wir, dass es viele unserer Brüder und Schwestern gibt, die heute Gottesdienst feiern und die nicht wissen, wie sie am Ende dieses Tages satt sein werden. Und auf unseren Konten, da liegt das Geld, mal ganz ehrlich. Und wir nennen die Dinge immer anders, als Gott sie nennt. Wir sagen, da ist jemand aber klug oder sparsam. Und Gott nennt das Geiz und sagt, Geiz ist Götzendienst. Es geht uns alle unmittelbar und unfassbar an. Und es ist einige Jahrhunderte später, da haben wir es so, in derselben Stadt Jerusalem ist die Gemeinde Jesu entstanden, durch die Pfingstpredigt der Apostel, auf 3000 Leute angewachsen, ganz schnell und weitergewachsen. Und was passiert? Man kümmert sich um den engsten Kreis, um die, die man gut kennt. Die hebräischen Witwen sind versorgt, die griechischen nicht. Das sind die Ausländer, nicht? Die sind irgendwie so ein bisschen aus dem Blick geraten, gar nicht böse. Da steht nicht, dass das boshaft war. Wie das so passiert im Leben, was trödelt so dahin und dann zack, ist was aus dem Blick verloren. Und dann klagen die. Dann heißt es, sie klagten, sie werden übersehen, diese Witwen. Und da müssen die Apostel zusammenkommen und das klären. Also es ist dann auch in der Gemeinde Jesu einige Jahrhunderte später wieder dieses Thema von Ungleichheit, von Unachtsamkeit, den Bedürfnissen von Menschen gegenüber. Das Alte Testament ist ein unglaublich fortschrittliches Buch. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr hasse ich diese ganze Propaganda, die immer gemacht wird über Frauenfeindlichkeit in der Bibel und so weiter. Wer so etwas sagt, hat überhaupt nicht die Spur auch nur von Bildung. Die Dinge, die wir da lesen, sind anders, als wir sie heute empfinden, das ist richtig. Aber wenn es überhaupt ein Buch gibt, was für die Rechte von Menschen, auch für Frauen eintritt und völlig aus der Zeit fällt, dann ist es wirklich die Bibel. Da sagt Gott diesem Volk Israel, ihr sollt anders sein als alle Völker, und er gibt ihnen Gesetze am Berg Sinai und führt die dann auch aus, die 10 Gebote erstmal, ne, als Grundgerüst, und dann wird das ausgeweitet. Und da sagt er im Grunde, wenn man das zusammenfasst, alles, was da so geordnet ist, ihr sollt ein Volk sein von Gleichen unter Gleichen. Also Gott macht keine Demokratie, das nicht, weil er sagt, das ist Gesetz und Recht, das ist auch unverhandelbar. Da wird nicht eine Volksversammlung gemacht und dann stimmen die darüber ab, ob ihnen das gefällt, sondern da ist Gott autoritär und sagt, so hat das hier zu sein. Aber er sagt, es soll ein Volk sein von Gleichen unter Gleichen. Das kannten die Griechen nicht. Und die griechische Demokratie war ja ein Witz, nicht? Da waren also 10% der Bürger, die Geld hatten, die haben die Gesetze gemacht. Und 90% war der Plebs, das war das dumme Volk, die Banausos. Wisst ihr, was das heißt? Da kommt das her, Banause. Wisst ihr, was das heißt? Banausos, das ist Handwerker. Das heißt also, die Leute, die kunstvollen Sachen geschaffen haben, die Säulen, wo man in Urlaub fährt und staunt, was die geleistet haben, das waren die Banausen, und die 10%, die die Kohle hatten, saßen auf dem Areopag und haben darüber verhandelt, wie die Gesetze zu sein haben. Super Demokratie, können wir ja mal vorschlagen, vielleicht kommen wir bald dahin, wir sind schon auf dem Weg, glaube ich. Aber das wäre jetzt, ich schweife ab. Also in der Bibel ist es so, Gott macht die Gesetze und er sagt aber, ihr sollt sein Gleiche unter Gleichen. Das heißt, jeder Israelit ist ein freier Bürger und hat ein Stück Land, von dem er sich ernähren kann. Und wenn, wie das Leben so spielt, jemand durch Krankheit oder andere Lebensumstände auf einmal seine Arbeit nicht gut tun kann und in Armut gerät und Geld leihen muss, dann sagt Gott, du sollst es nicht verleihen gegen Zinsen. denn Geld arbeitet nicht. Kommt euch das auch bekannt vor? Karl Marx, kalter Kaffee war das eigentlich schon. Und Luther hat es ja auch gesagt deswegen, nicht? Diese ganze Zinswirtschaft und Bankenwirtschaft, die da in dieser Zeit entstanden ist, hat Luther kritisiert und gesagt, ist ungöttlich, ist gottlos. Und dann sagt Gott, wenn aber jemand Geld aufnehmen muss und muss vielleicht sogar auch seinen Acker verpfänden, alle 7 Jahre muss das erlassen werden. Wenn jemand sein Land abgibt, nach 49 Jahren muss dieses Land wieder der Familie zurückgegeben werden. Man darf 49 Jahre das dann nutzen und den Ertrag haben, aber irgendwann muss auch mal gut sein und dann muss die Familie das zurückbekommen, dass nicht schon Kinder geboren werden in die Armut, nicht, und dann aus dieser Spirale nicht rauskommen. Und wenn jemand zum Beispiel sich selber verdingen muss und dann leibeigen sozusagen fast ist, dann muss auch nach 49 Jahren dieses aufgehoben werden. Also sowas gibt es in der ganzen Weltgeschichte nicht in der Antike. Da ist wirklich die Bibel weit, weit, weit hinaus über ihre Zeit. Und ich habe ja das oft schon gesagt, das Alte Testament ist ein Bilderbuch des Glaubens. Es zeigt uns eigentlich geistliche Wahrheiten, aber das Alte Testament zeigt uns diese geistlichen Wahrheiten in sehr dinglicher Form. Also wenn Gott seinen Segen verheißt und sagt, ich werde euch das Land geben, ich werde euch Fülle geben und Reichtum und Gesundheit, das ist alles dinglich, Segen. Das haben wir im Neuen Testament so nicht, aber es ist ein Sinnbild dafür, dass Gott segnet unser Leben. Das Alte Testament macht die Dinge handgreiflich in der sichtbaren Welt klar und das Neue Testament sagt es geistlich. Wie zum Beispiel der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat euch Christus befreit, berufen. Gott will eine Gemeinde haben von freien Menschen, nicht von Beladenen, die wie Knechte und wie Sklaven leben müssen. Und deswegen sagt Paulus, lasst euch nicht wieder ein Joch auflegen. Was war nun damals los bei Nehemia und was bedeutet das für uns? Also die Leute waren aus dem Exil zurückgekehrt, hatten einen bescheidenen Neuanfang im Land Israel gemacht. Der König von Persien hatte das erlaubt. Aber es war nicht einfach, nicht? Das kann man sich ja vorstellen. Neuanfang nach einem verlorenen Krieg in ein verwüstetes, brachliegendes Land zurückgehen, das ist nicht einfach. Und dann gibt es dort Landpfleger, Leute, die eingesetzt sind, das alles da so ein bisschen zu überwachen und zu regieren im Auftrag des Königs. Und da haben wir schon einen oben und einen unten, einen besser gestellt, nicht? Und einen schlechter gestellt. Und dann kommt es dahin, dass manche Familien eben arm sind und müssen Schulden machen, sich verpfänden, wie wir es hier im Text gelesen haben. Und da geht es um berechtigte Forderungen durchaus, nicht? Wenn jemand einem anderen Geld geliehen hat, ist ja auch klar, dass er das dann zurückhaben will irgendwann. Das sind berechtigte Forderungen, aber eben Gott rechnet anders. Gott rechnet so, er sagt zu dem Volk Israel so, ich habe euch alle aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit geführt, einst. Ich habe euch Land gegeben, ihr steht alle in meiner Schuld. Also im Alten Testament ist so, das ganze Land gehört eigentlich Gott. Dann gibt Gott es weiter an das Volk, an die 12 Stämme. Jeder Stamm kriegt sein Bundesland sozusagen. Und dann wird das weiter aufgeteilt auf die Sippen. So. Und weil Gott sagt, ihr steht eigentlich alle in meiner Schuld und ich bin absolut freigebig, ich will nicht, dass irgendjemand unfrei ist oder unter der Last seiner Schuld zugrunde geht, darum soll halt das dann auch mal wieder gut sein und erlassen werden. Nicht? So rechnet Gott. Und jetzt hat Gott ihnen wieder Freiheit eröffnet nach dem babylonischen Exil. Übrigens waren sie in dieses babylonische Exil hineingeraten. Die Propheten haben immer wieder ja gewarnt und gepredigt und gesagt, ihr seid gottlos, ihr tut nicht, was Gott will, ihr verehrt falsche Götter und ihr unterdrückt euch untereinander, nicht? Und da waren sie also ins babylonische Exil geraten und dann schenkt Gott ihnen wieder einen Neuanfang und jetzt machen sie sich wieder gegenseitig unfrei. Die Möglichkeit haben, nicht? Und sagen, das ist ja mein Recht. Und da stellt Nehemia das in einen interessanten Zusammenhang und sagt, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes leben, um des Hohnes der Heiden willen? Das heißt, Nehemia sagt, wenn ihr so lebt, wie alle anderen Völker das machen, und ist kein Unterschied mehr zwischen euch und den anderen, da wird letzten Endes unser Glaube und unser Gott verhöhnt dadurch. Ihr sollt einen Unterschied machen. Gott sagt, ihr sollt anders sein als die Völker. Und deswegen spricht er hier diese harte Ermahnung. So, und jetzt will ich das aber mal anwenden und sagen, ja, was heißt denn das eigentlich? Also auf der materiellen Ebene habe ich es ja im Einstieg schon gesagt, aber das ist im Grunde genommen ein sehr einfacher Gedanke. Da mag auch jeder mit sich selber mal so ins Gewissen gehen und sein Herz befragen, wie gehe ich um mit meinem Besitz. Aber es gibt noch eine andere Ebene, eine übertragene Ebene. Es geht nämlich hier um Hartherzigkeit und Egoismus, um Gier auch, das sind jetzt materielle Gefährdungen. Aber dieses drückende Joch, was da ist, das hat noch eine andere Komponente, einen Hinweischarakter. Nämlich, wir haben in Matthäus 18 das Gleichnis gehört vom Schalksknecht. So ist das bei Luther überschrieben, nicht? Dieser Knecht, der so viel geschenkt bekommt von seinem Herrn und dann aber kleinkariert einfordert von seinem Mitknecht. Und das ist ja ein sehr klares Bild, was Jesus hier verwendet, nicht? Und auch sehr einfach, das erschließt sich ja sehr einfach. Petrus fragt ihn, wie oft muss ich denn vergeben? Also jemand wird an mir schuldig, das ist ja alltäglich, nicht? Und da denkt Petrus, ich bin ja wahrscheinlich ziemlich gut, wenn ich 7-mal, weil das ist so eine vollkommene Zahl, nicht? 7-mal bin ich also bereit, meinem Bruder zu vergeben. Reicht doch dann. Und da sagt dann Jesus, nee, also 7-mal, 70-mal. Wirkliche Vollkommenheit, Vergebungsbereitschaft vollkommen. Und dann macht er dieses Gleichnis, was ja sehr klar beschreibt, wie wir vor Gott stehen, in welcher unfassbaren Weise Gott uns täglich vergibt. Denn es ist ja so, wir sind berufen, dass wir Gottes Ebenbilder sind, so hat er uns geschaffen, dass wir in einer Gemeinschaft, in Beziehung zu ihm leben, dass wir ihm Ehre geben, dass wir ihm danken. Aber wie sieht's denn aus im Alltag oft? Da klingelt man, trödelt man schon so irgendwie in den Tag rein und dann ist schon irgendwie Stress, dann kommt schon ein Anruf und da hat man sich schon das erste Mal aufgeregt über jemanden und dann, ach, dann schaffe ich es wieder nicht, ich habe nicht Stille gehabt zum Gebet, aber jetzt muss ich schon zu einer Sitzung, fahre ich nach Gera, bete ich noch im Auto. Ja, das ist immerhin besser als nichts, aber wirklich Ehre gibt das Gott auch nicht. Ne? Die beste Zeit des Tages gibt man ihm oft doch nicht. Und dann hat man sich so sehr aufgeregt, dann meistens, wenn ich nach Gera gefahren bin, bin ich schon einmal schuldig geworden an irgendeinem Mitbürger, der einfach scheiße Auto fährt. Ich kriege keinen Parkplatz, die Leute gestern wieder, habe ich es auch gesehen, solche Lücken, ich sage, das kann nur im Osten passieren, in Dortmund würde man gesteinigt, wenn man in der Straße solche Lücken lässt zwischen den Autos, nicht? Und schon bin ich wieder schuldig geworden, weil ich mich maßlos aufrege. Und wisst ihr, es steht in der Bibel im Neuen Testament, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32, vergebt einander. Und jetzt kann man natürlich so einen Trick machen und sagen, ja, aber in dem Gleichnis ist das ja so, dass der bittet. Aber wenn mich jemand gar nicht um Verzeihung bittet und schuldig an mir wird, was ist denn dann? Dann halte ich es fest. Also das heißt, wenn jemand nicht zu mir gekrochen kommt und sagt, bitte verzeih mir, ich bin schuldig geworden, weil er es vielleicht gar nicht einsieht, weil er es gar nicht mitkriegt, dann vergebe ich ihm nicht, heißt das. Oder doch? Und ja, und warum denn doch? Weil Paulus sehr deutlich sagt, vergebt so, wie Christus euch vergeben hat. Und ich mag nicht zu ermessen, für wie viele Dinge in meinem Leben, die Gott eigentlich ins Angesicht kränken, ich nicht um Vergebung gebeten habe, weil ich es überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich es gar nicht merke und Gott nimmt mich doch an. Wie im ersten Johannesbrief steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sein sollen. Der Gott schaut auf dein Leben und er sieht, da passt ja nichts, nicht? Du passt nicht in die Familie Gottes, ich auch nicht. Und doch ist Gottes Liebe so groß, dass er sagt, kommt her zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen. Ihr müsst nicht erst jedes Einzelne klären und in Ordnung bringen, können wir gar nicht. Deswegen sagt schon im Psalm der Psalmbeter, Herr, verzeihe mir die verborgenen Sünden, die mir unbewusst sind, nicht? Und dann haben wir ja noch ein anderes Thema. Wir kennen Menschen vielleicht, die sind so anders, die haben eine andere Art der Körperpflege. Ich versuche gerade zu überlegen, wie kann ich das charmant beschreiben. Und dann riechen sie unangenehm vielleicht, haben keine Tischsitten. Wisst ihr, wenn jemand keine Tischgewohnheiten hat und irgendwie nicht gut gepflegt ist, weil er es nie gelernt hat und es vielleicht aus sich gehen lässt, ist der dann schuldig? Ist das eine moralische Schuld mir gegenüber? Nee, eigentlich nicht. Ne? Aber man hält es so schlecht aus mit solchen. Man hat die so ungern am Tisch dann bei sich. Und wisst ihr, es ist so, wir glauben das ja nicht, weil wir sind ja so besoffen von unserer Selbstverliebtheit, wie toll wir uns finden. Wir ermessen das gar nicht, dass wir Gott widerlich sind. Weißt du das? Kannst du das überhaupt nur annähernd empfinden, dass du, dass ich, dass wir Gott widerlich sind mit unserer stinkigen Selbstverliebtheit? Gott ist heilig, rein. Unsere Gedanken sind das nicht. Du bist eigentlich ein permanenter Stein des Anstoßes im Haus des Vaters. Wie ein Waisenkind von der Straße geholt, ohne Benehmen, dreckig. Immer macht er irgendwas kaputt, der Junge. Und dann sagst du, das ist aber mein Kind, ich habe ihn angenommen. So ist Gott. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Römer 5, Vers 17 sagt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, vorbehaltlos, nicht erstmal muss das alles geklärt werden. Vorbehaltlos. Und zwar, wie Gott im Kolosserbrief Kapitel 3, 13 gesagt ist, vergebt einander, wenn jemand Grund zur Klage gegen den anderen hat. Und das heißt ja, natürlich gibt es auch Grund zur Klage. Es gibt das, was ich beschrieben habe, wir sind einander, fallen wir oft zur Last, weil wir sind, wie wir sind. Nicht? Es gibt manchmal Menschen, die haben einen für mich unerträglichen Charakter. Das ist aber noch keine Objektivität, sondern das ist einfach nur, mir geht dieser Mensch dann auf den Sack. Das ist aber mein Problem. Nicht? Und dann sagt Paulus, nehmt einander an, ertragt einander, einer den anderen. So wie Christus euch angenommen hat, wie Gott euch geliebt hat. Und dann gibt es aber, dass man wirklich Grund zur Klage hat und sagt, da ist jemand schuldig geworden an mir. Seht ihr, und dann kommt das Recht. Dann sagt man, ich habe ja jetzt ein Recht, denn das war ja wirklich nicht in Ordnung. Und das Neue Testament sagt, du sollst aber aus deinen Forderungen und Anklagen den anderen entlassen. Denn das heißt ja Freiheit. Dass in der Gemeinde Gottes es anders ist als in der Welt. Mag sein, dass im Turnverein oder sonst wo man die Dinge so handhabt, dass man sagt, die mir angenehm sind, mit denen gehe ich feiern und die anderen eben nicht. Ich habe wirklich, solange ich denken kann, ich bin immer schon in der Gemeinde gewesen. Als Teenager fing das dann schon an. Nicht? Man hat Sympathien und Antipathien. Es war immer ein Kampf in unserem Jugendkreis in Bochum, dass wir gesagt haben, es gehört hier jeder dazu. Und das heißt, wir nehmen auch jeden mit. Und das war manchmal nicht einfach. Also manche Leute sind echt Störenfriede. Da muss man wirklich hart dran arbeiten. Und dann sind Annette und ich nach Altenburg gegangen und wir haben gesagt, ach, jetzt gibt es so gewisse Leute, die haben wir jetzt nicht mehr. Und wisst ihr, was die erstaunliche Entdeckung war? Es gab ähnliche in Altenburg auch. Wieder so ein Charakter. Wieder so einen fiesen Charakter, mit dem man, wo man nicht mit klarkommt. Naja, wir sind ja nur 3 Jahre da, dann ist Vikariat zu Ende. Und dann sind wir nach Kölzig gekommen. Und jetzt, aber hier gibt es die nicht. Ja. Ich muss da jetzt aufpassen, nicht die Kurve. Nein, die Wirklichkeit ist doch, dass wir alle aneinander schwer tragen, weil jeder hat irgendwo jemanden, wo er sagt, ich kann mit diesem Charakter nicht umgehen. Das ist mir so schwer, so. Sind wir ein Turnverein, sind wir Familie Gottes? Das ist doch die Frage. Und deswegen, Nehemia wird richtig zornig, als er hört, was hier im Volk los ist. Aber was macht der Mensch, wenn er zornig ist? Nehemia sieht ja sofort, das ist nicht richtig, ne? Er ist also im Recht, er wird zornig und was macht der Mann dann? Sofort muss das geklärt werden. Nein, hier steht es aber nicht, sondern hier steht, dass er erstmal mit sich selbst zu Rate geht. Eine andere Übersetzung sagt, er befragte sein Herz. Das versäumen wir oft. Und dann ist das Porzellan auch schon zerschlagen. Er überlegt sehr gut, wie gehe ich da jetzt dran? Und ich könnte da jetzt noch eine zweite Predigt zu machen, will ich aber nicht. Das Entscheidende will ich nur sagen, dass Nehemia eine Vollmacht hat, den Vornehmen etwas zu sagen, weil er selber ein wirklich vorbildliches Leben geführt hat. Er sagt nämlich, ich habe überhaupt gar nicht meine Einkünfte als Landpfleger je von euch genommen, weil das Joch war sowieso schon schwer auf dem Volk, nicht? Er hat Verzicht geübt. Und dann sagt er, ich habe mein Haus und ich, meine Brüder, wir haben auch Geld verliehen, Ecker, wir werden es zurückgeben. Da geht er voran, nicht? Mit gutem Beispiel. Und richtet den Blick auf das Entscheidende und sagt, wollen wir denn den Heiden, die uns herum wohnen, wo wir schon genug Schwierigkeiten haben, jetzt einen Anlass zum Spott geben, weil wir offensichtlich überhaupt gar nicht Gottes Volk sind, jedenfalls nicht so leben und da kein Unterschied ist. Wie ist das in der Gemeinde? Wollen wir anderen einen Anstoß und einen Anlass geben, unseren Glauben, unseren Gott zu verlästern, weil es hier genauso ist wie überall sonst, dass man sich gegenseitig vorwirft, du hast aber und dies und ich habe hier mir das aufgeschrieben. Gibt es so Leute, die führen ein Buch darüber? Man kann da nicht gesund werden. Und das Gleichnis, was Jesus erzählt, hat eine ganz ernsthafte Spitze. Der sagt nämlich, wenn jemand so kleinkariert ist und anderen ihre Schuld vorhält und nicht loslässt aus der Anklage, was sagt der König, was sagt Gott? Das ist ja die Gleichnisebene, ne? Der König in dem Gleichnis sagt, ab in den Knast, er wird den Peinigern überantwortet, so lange bis er bezahlt hat. Und ich möchte nicht wissen und kann nicht ermessen, wie viele Menschen sind in ihrem Leben schwer gepeinigt, körperlich, seelisch, psychisch, weil sie immer bei den anderen das festmachen und sagen, und du schuldest mir ja und ich klage dich an, du müsstest anders sein. Seht ihr, und wenn wir jetzt mal nochmal mit uns selber zu Rate gehen und fragen, vermögen wir das eigentlich? Vermagst du einen anderen Menschen, gegen den du berechtigte Anklagen hast, vollständig aus deiner Anklage zu entlassen? Und wenn die Antwort auf diese Frage heißt, nein, kann ich nicht, dann weißt du, warum du Christus brauchst. Das ist nämlich Schuld. Diese Haltung ist nämlich auch Schuld vor Gott. Du wirst damit nicht weit kommen. Wie wir das im Vaterunser auch sagen, vergib uns, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig werden. Und zwar nicht erst, wenn sie darum bitten. Das ist die schwerste Lektion für mich, die ich da wirklich mal lernen musste, sagen, ich kann nicht darauf warten, dass die darum bitten. Es gibt heute, ist ja alles so viel vom Buddhismus und von Achtsamkeitsgeschwafel geprägt, die ganze Gesellschaft, und da sagt man das auch, man muss vergeben, man muss auf sein Herz achten, damit man gesund bleibt, nicht? Ja, da ist ja ein bisschen was Richtiges dran, aber die wirkliche Wahrheit hat immer die Bibel, nicht der Buddhismus. Da heißt das, ich stelle mich jetzt irgendwie hin und meditiere mir und sage, ich will mein Herz reinhalten, damit ich nicht krank werde. Also weil ich meinen eigenen Vorteil suche, ne? Also ich werde sozusagen reich, wenn ich das jetzt umsetze. Das ist der falsche Weg. Die Bibel sagt ganz anders. Die Bibel sagt nicht, du wirst reich, wenn du das jetzt so abarbeitest, sondern die Bibel sagt, du bist reich, denn du hast Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, du hast Platz am Tisch Gottes, du bist überschüttet mit Barmherzigkeit, mit Vergebung, mit Gnade, jeden Morgen neu, unverdient, ohne dass du dir das erarbeitest, und Gott vergibt dir sogar, was dir nicht bewusst ist. Und weil du das alles hast, ist die logische Konsequenz, dass du aus diesem Reichtum lebst und dann auch sagst, ich werde keinem Menschen ein Joch auflegen, ein drückendes Joch, zu sagen, ich halte dich fest in deinen Schulden, ich fordere von dir, du müsstest anders sein, sonst kann ich und will ich mit dir nicht. Wir wollen nicht anderen Menschen ein Joch auflegen in der Gemeinde, sondern sie annehmen, so wie Gott uns angenommen hat, und das zu Gottes Lob. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und darum geht es auch in dem Lied 415. Thank you.
ans Kreuz für uns erhöhte. Liebe, die für ihre Mörder flehte, durch deine Flammen schmelz in Liebe Herz und Herz zusammen. Du Versöhner, mach auch uns versöhnlich. Dulde, mach uns dir im Dulden ähnlich. Das Wort und Taten waren Dank für deine Huld verraten. Segnen, die uns schmecken.